Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 577 des CC2 Audiocast. Ich begrüße alle Damen, alle Herren, alle, die zuhören, egal wo, in ganz Europa, ja weltweit. Wir haben Russland, China, Afrika, Australien, die USA natürlich, Frankreich, nicht so sehr viele. Viele in der Schweiz, Holland, Belgien, Dänemark und Norwegen, Schweden, auch wenn die sich nicht melden, aber doch, da haben wir Hörer. Und Polen, Kroatien, Serbien, das ist das, was mir so im Moment einfällt. Und die Informationen, die habe ich einmal entweder aus Reaktionen oder auch aus den Statistiken von Google, die auf YouTube zur Verfügung stehen. Ja, die Grüße gehen natürlich überall hin und ich freue mich immer, wenn ich auch mal so ein paar Exoten dabei habe. Jetzt haben wir ein wunderschönes Winterwochenende gehabt. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder das Sauwetter vor Weihnachten, so wie es üblich ist. Das muss ja nicht so kommen. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen auch ganz gut so, denn dann sind natürlich die Gefahren im Straßenverkehr deutlich höher. Ja, zu den Zuschauern zu sagen, also ich bin eigentlich ja fast erschlagen von den Reaktionen, die kommen in der Menge und auch vom Inhalt her zu den letzten Sendungen, wo ich etwas über diese Sprachbüchsen gemacht habe. Das Interesse ist riesengroß. Und auch wenn nach meiner Sicht die Funktionalität noch ziemlich eingeschränkt ist, aber es gibt sehr, sehr viele Zuschauer, die sich mit dieser Thematik beschäftigen und beschäftigen wollen. Einmal, weil es preiswert geworden ist. Und ich kann nur sagen, es macht absolut Sinn, denn so wie wir heute kein Auto mehr kaufen können ohne Funkschlüssel, dass wir quasi, wenn wir noch vom Auto ein Stückchen entfernt sind, auf die Taste drücken und das Ding wird entriegelt oder die Heckklappe geöffnet oder sonst was. So wie wir schon lange kein Fernsehgerät mehr kaufen können ohne Fernbedienung, so wird es auch in vielen anderen Bereichen kommen. Ich weiß von einigen Herstellern, da hat sich jemand gemeldet, der in dieser Branche wohl sich sehr gut auskennt, auch tätig ist in der Branche, dass zur CeBIT, vor allen Dingen aber zur Funkausstellung, neue Geräte kommen werden, die diese Spracherkennungstechnologie von vornherein mitbringen. Und es geht wohl da in der Hauptsache darum, dass jeder Hersteller seinen Geräten einen eigenen Namen geben will. Dass man also zum Beispiel sagt Kühlschrank oder Waschmaschine oder was auch immer und dann einfach das sagt, was man will. Die Erkennung, die wird quasi von Woche zu Woche besser, auch die Erkennung von syntaktisch vielleicht etwas schwierigeren Aussagen wird immer besser und es ist eine Zukunft, die ja, auf uns zukommt, wie jede Zukunft, das war also sehr trivial jetzt. Aber es ist eine Zukunft, die wir auch nicht ausweichen können, denn so wie jedes Fernsehgerät, jeder Empfänger, jeder Receiver, jeder alle mögliche Kram eine Fernbedienung hat, so wird die Sprachbedienung diese Fernbedienungen ablösen werden. Also, wenn wir uns frühzeitig darauf einstellen und mit der Thematik befassen, damit wir wissen, was dahinter steckt und wo eventuell Gefahren sind. So, ich will gleich mal mit einem etwas größeren Block anfangen. Die Grausamkeiten, die sich da in den letzten zwei Wochen angesammelt haben, muss man mal zumindest beim Namen nennen. Einmal die Standortdienste, die von Google in den mobilen Telefonen, das heißt überall da, wo Android drauf ist, standardmäßig draufgenagelt worden sind, weil das eben in Android dabei ist. Die tun Dinge, die so nicht in Ordnung sind. Und zwar auch, wenn ich meinem Telefon untersagt habe, unter Google oder wem auch immer, das ist ja mittlerweile eins, denn so ein Telefon ist ja meiner Meinung nach fast nur noch ein Endgerät zu Google. Diese Android-Büchsen, die senden an Google regelmäßig Standardinformationen. Auch wenn ich gesagt habe, ich möchte das nicht. Gut, GPS kann ich ausschalten, dann kommen die Satelliten, die genaueren Satellitendaten natürlich nicht mehr zusammen. Aber das Telefon ist ja, weil es nur ein Telefon ist, bei irgendwelchen Mobilfunkstationen angemeldet, diese Türme, die da überall rumstehen, die Punkte, die Orte, wo diese Stationen stehen, die sind ja nun bekannt, die kann jeder im Internet heraussuchen. Und die müssen natürlich auch, das ist technisch bedingt, wissen, wie weit ist denn das Telefon, welches sich bei mir eingebucht hat, von mir entfernt. Da gibt es Schritte und so weiter. Haben wir mal einen Beitrag darüber gemacht. So, und das heißt also, die Entfernung, die ist schon mal klar. Die Richtung ergibt sich in aller Regel daraus, dass da Sektorantennen angebaut sind, die in bestimmte Richtungen gucken. Und dann kann man natürlich sagen, wenn der über diese Antenne reinkommt und ist so und so weit entfernt, haben wir ungefähr einen Bereich des Aufenthaltes. Wenn man in mehreren Stationen eingebucht oder zumindest angemeldet ist, dann kann man diese Ortung, diese Positionsordnung schon mal recht genau machen. Die Fachleute sagen, unter 50 Meter ist keine Seltenheit, ohne GPS. Ja, und das hat Google mit einem Dienst, der nennt sich Firebase Cloud Messaging, in allen Android-Geräten eingebaut. Jeder Hersteller, der Android auf die Geräte draufschiebt, hat diesen Google-Dienst dabei. Ja, und Google hat jetzt diese Daten wohl, und das haben sie zugegeben, fleißig gesammelt. Einfach mal so, nicht durch einen Zufall oder sonst was, sondern Google selbst sagt, man wollte sie dazu nutzen, Benachrichtigungen an seine Benutzer, an Android-Geräte, schneller übertragen zu können. Was dieser lustige Google-Sprecher damit meinte, weiß ich nicht. Wenn man weiß, wo jemand ist, dass man es schneller übertragen kann, das gibt das Netz ja so erstmal direkt nicht her. Netzintern kann man da sicherlich etwas machen. Aber dass Google da von außen Zugriff hat, das wundert mich etwas. Naja, aber der Google-Sprecher hat eben diese Erklärung so abgegeben. Gleichzeitig hat er aber gesagt, dass diese Daten weder gespeichert noch genutzt worden sind. Niemals, hat er gesagt. Auf der anderen Seite hat Google aber gesagt, dass man bis Ende November, also Ende vergangenen Monats, das System anpassen wolle, dass diese Informationen über die Mobilfunkmasten in der Nähe nicht mehr an Google übertragen werden. Ja, das kann man jetzt glauben, muss man vielleicht sogar glauben, denn wenn so etwas öffentlich erklärt wird, könnte man schon mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der Wahrheitsgehalt hoch ist. Aber diese sensiblen Daten, die da mal wieder einfach hinter den Rücken der Anwender ohne deren Wissen gesammelt worden sind, die erschrecken mich immer wieder, denn unterm Strich heißt es ja eigentlich, dass alle Mobiltelefone überwacht worden sind, zumindest soweit, nicht abgehört, nicht geguckt, mit wem telefoniert er, das machen ja andere, zumindest ein Aufenthaltsort wurde bestimmt und an Google übertragen. Nicht so schön. Gleich weiter zu einem anderen Thema. Und zwar, es ist etwas, was eigentlich so unglaublich ist, aber deswegen vielleicht auch wahr ist. Es werden über sogenannte Session-Replay-Skripte viele, weltweit sehr, sehr viele beliebte Webseiten überwacht. Überwacht? Na, damit ist gemeint, dass jeder, der sie besucht, überwacht wird. Und zwar in Echtzeit. Von den 50.000 beliebtesten Websites weltweit sollen knapp 480 in dieser Überwachung drin sein, das heißt, diese Skripte auf ihren Seiten in ihrem Quellcode drin haben. Wenn wir uns jetzt mal ansehen, diese Services, die das ermöglichen, die diese Skripte also da anbieten, das sind Smartlock, User Replay, Session Cam, Full Story, Clicktail, Yandex, wobei Yandex wohl ein ganz schlimmer ist, und Hotjar. Was machen diese Dinger nun? Forscher von Princeton haben auf vielen Websites Untersuchungen durchgeführt und haben festgestellt, dass dort Skripte sind, die alles überwachen, was passiert. Das heißt, die Website-Betreiber haben dann die Möglichkeit, aber nicht nur die, auch die Dienstleister, die diese Skripte zur Verfügung stellen, Tastatureingaben, Mausbewegungen und alles, was der Benutzer macht, Umschalten von Tabs, Umschalten von Arbeitsflächen, das Scrollen von Seiten und so weiter, all das in Echtzeit zu verfolgen und auch aufzuzeichnen. Der ist, glaube ich, ein Modelabel, Bonobos, ein Online-Shop. Die haben offen zugegeben, dass sie Kreditkartendaten an Dritte weitergegeben haben. Denn es ist ja hier so, ich muss nicht erst meine Kreditkartendaten abschicken, da wo ich etwas gekauft habe, da ja alles überwacht werden kann, auch eine Passworteingabe. Selbst dann, wenn ich sie noch nicht abgeschickt habe, nur wenn ich an meinem Bildschirm irgendein Formular ausfülle und werde überwacht mit diesen Skripts, selbst dann sind diese Daten schon irgendwo und keiner weiß wo. Auch bei deutschen Website-Anbietern, da werden solche Sachen gemacht. Und zwar IBM, also Lenovo wohl in dieser Art, Adobe, Spotify, WordPress, Microsoft, HP, Skype, Evernote und so weiter. Die nutzen auch solche Skripte. Das heißt, auch bei denen ist es möglich, dass in Echtzeit das, was ich an meinem Computer, auf meiner Tastatur oder mit meiner Maus mache, während ich nur auf deren Website bin, aufgezeichnet wird und überwacht wird. Nun sind die Anbieter dieser Webseiten meist nicht die Bösen, die wissen es zum größten Teil noch nicht mal und nutzen diese Sachen auch nicht. Es sind ja nur Skripte, die sie mitverwenden, die damit eingebaut sind. Und diese Skripte, die laufen da, ohne dass der Webseitenanbieter sie tatsächlich nutzt. Also es muss nicht immer eine böse Absicht dahinter sein, bei den Firmen, die ich da genannt habe. Man kann es aber nicht ausschließen. So, und diese Möglichkeiten, die diese Skripte bieten, da muss man eigentlich überlegen, was passiert? Wer hat eigentlich Interesse daran? Und da kommen dann so Skripte von Yandex.eu zum Beispiel ins Spielfeld, die diese Daten unverschlüsselt über das Internet übertragen zu ihrem heimischen Server. Das heißt also, alles, was ich tue auf meiner Tastatur, wird unverschlüsselt nach Russland übertragen. Das ist dieser Technologiekonzern, ein Suchmaschinenanbieter in Russland. Ja, und die erlauben über ihr hauseigenes System, über hauseigene Netzwerk, das Mitschneiden aller Eingaben von weltweit allen Rechnern. Da muss man sich nicht wundern, dass die Russen Informationen haben und wissen, welcher amerikanische Präsident oder Kandidat wann mit wem was kommuniziert hat, wenn diese elenden Sauereien installiert sind. Aber es ist auf der einen Seite natürlich gut, was die Forscher in Princeton gemacht haben, aber auf der anderen Seite erschreckt es natürlich unglaublich, wenn man sich überlegt, dass weltweit die Politik scheinbar machtlos oder in dem Fall vielleicht sogar hirnlos ist, weil sie überhaupt nicht weiß, was passiert. Denn es kann ja auch nicht und es ist ja auch nicht im Interesse von Staaten, dass ihre Bürger und sie selbst, die Politiker, überwacht werden. Also passen Sie auf, gucken Sie sich das an, wenn irgendwo welche Skripte laufen mit Yandex oder mit Clicktail oder mit User Replay oder Hotjar oder Smartlock und so weiter, irgendwas im Namen in der Bezeichnung haben, schmeißen Sie die bitte raus, sperren Sie die bitte. Es gibt genügend Tools dafür, mit denen man das machen kann. Denn es kann nicht sein, dass das, was Sie auf Ihrer Tastatur rumklimpern oder mit Ihrer Maus machen, wo jeder sehen kann, wo geht der mit der Maus hin. Und wir benutzen die Maus ja oft genug als Zeiger und gucken uns irgendetwas an und gehen mit der Maus auf entsprechenden Text oder Bilder, dass man das irgendwo auf der Welt auswertet, sammelt und für alle Zwecke benutzt oder noch schlimmer, Eingabe von irgendwelchen Kreditkartendaten, die dann jo, im freien Markt zur Verfügung stehen. Weil wir gerade bei diesem Thema sind, jetzt ist es mal wieder ein bisschen hochgekocht. Die Süddeutsche Zeitung hat es, glaube ich, rausgebracht, dass Forscher von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen in 31 Banking-Apps in Deutschland Sicherheitslücken gefunden haben. Und die Forscher warnen nun Kunden der betreffenden Banken ausdrücklich, dass man über das Mobiltelefon, über das Smartphone Geldgeschäfte tätigt, mittels dieser Applikationen. Jetzt ist es natürlich so, dass das nicht jeder kann, dass diese IT-Sicherheitsforscher ein sehr hohes Wissen haben und auch Möglichkeiten haben, die sie nur versteckt andeuten, wie man diese IBAN-Nummern abfangen kann, verändern kann, ohne dass der Anwender es merkt und wie man auch diese Applikation aus der Ferne unerlaubt starten kann. Genauso kopieren sie natürlich auch TAN-Nummern, die auf irgendein Gerät geschickt werden. Denn das wird ja von den Banken angeboten, wir schicken dir die TAN, du brauchst keine TAN-Liste mehr und so weiter. Es ist ja so schön, es ist ja so modern. So, und jetzt sollte man wirklich sehr vorsichtig sein, wenn man mit mobilen Endgeräten Banking macht. Mehr als ein Drittel der Anwender, über 36%, sagt man, führen ihre Bankgeschäfte mit dem Mobiltelefon aus. 42% nutzen dafür ein Tablet für das Überprüfen von Kontostand und Geldeingängen und Ähnlichem, benutzen 67% das. Dieses sogenannte Online-Banking, das ist in Deutschland viel beliebter als in den anderen europäischen Ländern. Mehr als jeder zweite Bankkunde erledigt seine Bankgeschäfte, seine Geldgeschäfte, seine Transaktionen am heimischen Rechner. Und den meisten ist nicht bewusst, welche Gefahren da sind. Die Banken signalisieren, wie sie das seit vielen Jahrzehnten tun, dass alle ihre Sachen sicher sind. So wie sie damals bei der Einführung der Kreditkarten behauptet haben, das sei alles sicher, bis sie dann mehrfach auf die Sprachausgabe geflogen sind, so behaupten sie auch heute, das sei sicher. Das ist auch nicht bös gemeint, das ist auch nicht hinterhältig gemeint, das ist einfach das nicht vorhandene Wissen um die Möglichkeiten in dieser Technologie, in der Softwaretechnologie. Denn dieses Wissen ist in den Banken nicht vorhanden, die gehen wieder auf irgendwelche Dienstleister und auch hier ist es so, dass ein Unternehmen hauptsächlich verantwortlich dafür ist, dass diese 31 Applikationen von Online-Banking-Anwendern eben die fehlerhaften Implementierungen, sagen wir es mal vorsichtig, haben. Und das muss nun behoben werden, bevor größerer Schaden eintritt. Denn jetzt hat man natürlich auch die Kriminellen darauf hingewiesen, hier könnte man möglicherweise was machen, deswegen ganz schnell. Wenn es irgendwie geht, sollte man seine Bankgeschäfte, auch wenn die Fehler dann vielleicht angeblich behoben sind, nicht von unterwegs mit dem Mobiltelefon machen. Ein richtiger Klappcomputer im Urlaub oder zu Hause, ein richtiger Computer, der vielleicht sogar nach unterm Schreibtisch steht, ist in dieser Richtung sicherer, als wenn man sich unterwegs dann vielleicht sogar ohne TAN-Liste die Sachen, die TAN für eine Transaktion auf sein Mobiltelefon schicken lässt. Was jetzt bekannt geworden ist, als Antwort auf eine kleine Anfrage von Martina Renner, eine Abgeordnete der Linken, dass die Bundespolizei im Jahr 2017 schon 284 sogenannte pseudonyme Accounts verwendet hat. Das sind 100 mehr als im Jahr vorher. Was heißt das nun? Nun, entweder man hat Kriminelle, die man verhaftet hat, die bestraft worden sind, deren Account man aus den Unterlagen, aus ihren Unterlagen dann gewonnen hat. Diese Account hat man weiter genutzt für eigene Zwecke. Oder man hat eben ganz einfach Fake-Accounts angelegt in Chats oder in Foren und Messenger-Dienste genauso und hat dann dort als Behörde unter einem anderen Account versucht, Informationen zu bekommen. Genauso macht das auch der Zoll und auch das Finanzministerium. Benutzt solche Fake-Accounts oder wie auch immer man diese Dinge nennt. Zur Ermittlung im Darknet war das ja schon länger bekannt, dass dort Scheingeschäfte abgewickelt wurden und dass man da Accounts verwendet hat, dass der Zoll und die BKA sich dort, ja, sagt man da, eingeschlichen ist negativ. Was die machen, ist ja eigentlich gut, die Kriminalitätsbekämpfung. Aber doch, man hat sich eben eingeschlichen, unter fremden Namen, maskiert eben. Ja, da sollte man immer daran denken, egal wo man ist. Es kann sein, dass irgendjemand, mit dem man da gerade irgendwelche nicht so ganz sauberen Sachen B oder abspricht, tatsächlich vom Finanzministerium oder vom BKA oder vom Zoll oder sonst woher ist. Die Leute sind auf den Trichter gekommen und sind in dieser Richtung aktiv geworden. Trichter gekommen. Nochmal Überwachung. Ja, da ist in Österreich, vergangene Woche, ich glaube am Mittwoch, haben die Bayer-Konzerne in zwei Apotheken ein Gesichtserkennungssystem in Betrieb genommen. Man hat also Gesichtsscans gemacht in der Apotheke, unerkannt von den Kunden, und hat dann das Alter und das Geschlecht eines Kunden aufgrund einer Auswertung dieses Scans ermittelt. Und dann stehen da Werbedisplays mit versteckter Kamera und da wurden dann den Leuten die passenden Medikamente angeboten. Und ja, das ist ja nun toll. Klar, wenn da Männer reinkommen, bekommen die irgendwelche anderen Sachen da angezeigt als Werbung als Frauen. Könnte man natürlich sagen, okay, das ist ja gar nicht so schlimm, ist ja vielleicht ganz interessant. Aber was mit diesen gescannten Gesichtern passiert, das weiß eigentlich gar keiner so wirklich. Aber nachdem das nun von dem Verein Digital Courage oder Digital Courage oder wie auch immer die sich ausgesprochen haben wollen, veröffentlicht wurde, das hat dazu geführt, dass in diesen beiden Apotheken in Österreich die Kunden weggeblieben sind. Hätte ich ja auch gemacht. Und deswegen hat man das ganz schnell Ende vergangener Woche schon wieder beendet. Damit wäre das eigentlich gar nicht so eine große Meldung. Haben wir es probiert, hat nicht geklappt, Leute wollen das nicht und weg. Aber da gibt es ja noch ganz andere Sachen, die da im Hintergrund stehen und laufen. Und zwar in Deutschland. Es gibt in Deutschland in über 100 Postfilialen etwas Ähnliches. Ja, noch ein bisschen härter, möchte ich mal sagen. Da werden nämlich auch mit solchen Displays die Postfilialkunden gescannt und überwacht. Genauso wie das übrigens in den Kaufhäusern von Real zum Teil gemacht worden ist, aber die haben es wohl wieder abgestellt nach eigenen Angaben. Diese 40 Filialen, wo das lief, die müssen wohl dieses System außer Betrieb genommen haben. Aber bei der Post macht man das nach wie vor und ganz lustig weiter. Gesichtserkennung. Und man will nicht nur gucken, ist das Männlein oder Weiblein, sondern auch, wie alt ist das Kundenteil, was da vor dem Display steht. Und man möchte sogar die Gesichter auf ihre emotionalen Äußerungen in irgendeiner Art erkennbar werden lassen. Dass man also sagt, da steht einer, der sieht mürrig aus, dem bieten wir jetzt mal irgendwas Lustiges an. Oder da steht einer, der hat übrigens Kleidung auch, ja. Der ist sehr gut gekleidet, der kriegt was Teureres angeboten. Ganz schön hinterfotzig, möchte ich mal sagen. Und dass sowas in den Filialen der Deutschen Post passiert, das ist eigentlich unglaublich. Sie sollten darauf achten, wenn irgendwo solche Werbedisplays sind, probieren Sie es einfach mal aus. Und dann sollte man solche Filialen vielleicht meiden. Vielleicht gibt es ja in der Nähe eine andere, die sowas nicht macht. Das ist die einzige Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Natürlich kann man auch dagegen klagen. Es liegen auch schon Strafanzeigen vor, weil hier Verdacht auf Straftaten oder auch Ordnungswidrigkeiten sind. Es gibt auch die Landesdatenschutzbeauftragte Helga Block, die hat schon dazu aufgefordert, das Verfahren nach § 38 Absatz 5 BDSG, also Bundesdatenschutzgesetz, zu untersagen. Aber was jetzt daraus wird, weiß man nicht. Und wenn Sie jetzt sagen, naja, gut, ist ja eigentlich auch gar nicht so schlimm, da bekomme ich eben irgendetwas angezeigt, aber Amazon hat es ja schon vorgemacht vor Jahren und sie haben es ja auch bestätigt, dass sie unterschiedlichen Nutzern unterschiedliche Preise anbieten und dass sie diese Preise teilweise mehrere hundertmal pro Tag ändern und anpassen. Man hat damals festgestellt, dass wenn jemand mit einem Tablet sich Waren bei Amazon ansieht, dass sie einen höheren Preis angeboten bekommen als jemand von einem Heimcomputer. Und die Apple-Benutzer, die haben nochmal einen höheren bekommen. Also hier geht man schon in irgendeiner Art so vor, dass man sagt, naja gut, wir gucken uns mal an, der könnte möglicherweise so mehr Geld haben, also bieten wir dem eine höherwertige Ware an. Und diese Art und Weise, uns abzukassieren, ist doch irgendwie perfide, möchte ich mal sagen. Dazu kommt auch noch eine Geschichte, die jetzt erst bekannt geworden ist oder veröffentlicht worden ist. Und zwar wird in den Vereinigten Staaten von Computerwissenschaftlern an der Stanford University eine Studie veröffentlicht. Die haben sich mit Google Street View auseinandergesetzt und haben diese Street View oder einen Teil dieser Street View Bilder ausgewertet, und zwar haben die nach Autos gesucht. Die haben sich also angeguckt, was sind da für Autos? Wie sehen die Häuser aus? Haben die ein Grundstück drumherum? Was haben die für Autos? Haben die ganz normale PKWs? Haben sie Pickups? Haben sie SUVs? Haben sie irgend sowas? Oder Cabrios? Und all diese Sachen wurden zusammengeführt. Und jetzt haben sie gesagt, jetzt können wir aufgrund von Google Street View oder anderen Bildern sagen, was für eine politische Gesinnung die Leute haben. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das reicht aber noch gar nicht aus, denn diese Massenauswertung von Daten, die führt noch viel, viel weiter. Man hat auch demografische Trends erkennen können in den einzelnen Stadtteilen, in einzelnen Straßen. Man kann also aufgrund der Fahrzeuge, aufgrund der Häuser, aufgrund der Grundstücksgröße und Ähnlichen, der hat einen Vorgarten, der andere wohnt direkt mit der Treppe am Bürgersteig oder irgend sowas, sagen, wie sieht es denn aus? Ist das eine Gegend mit höheren Einkommen oder eine mit niedrigeren Einkommen? Sind das Menschen mit höherer Bildung oder mittlerer oder niedrigerer Bildung? Diese ganzen Sachen, die man da herausliest, ich kann mir vorstellen, dass man da Trends oder Tendenzen herauslesen kann. Vielleicht nicht unbedingt von jedem Einzelnen, aber doch die Siedlung. Und es ist ja auch so, dass, was weiß ich, irgendwelche Leute, die eben an mehr verdienen, die einen höheren Bildungsgrad haben, nicht unbedingt neben Obdachlosen oder, naja gut, die haben ja kein Obdach, neben Leuten, die mit Hartz IV auskommen müssen, wohnen. So, und diese Strukturierung, die sich ja ganz normal durchsetzt, die zu erkennen mit solchen Bildern, wie wir sie bei Google Street View sehen, das ist heftig. Also die sagen, wir können in 0,2 Sekunden 2657 Kategorien aus den Autobildern, aus den Straßenbildern herausrechnen. Korrekte Identifizierung, die liegt bei PKWs bei 95%, dann für Minivans bei 91%, für SUVs bei 86%, für Vans bei 83% und bei 82% für Pickups. Die 50 Millionen Bilder, die ausgewertet wurden, hat allerdings im Moment wohl noch 2 Wochen gedauert, aber man will es runterdrücken auf wenige Stunden, wenn man die Algorithmen verbessert. So, und dann konnte man natürlich auch sagen, dass zum Beispiel Asiaten Toyotas und Hondas fahren. Dann afroamerikanische Menschen, die fahren eher Buick, Chrysler, Oldsmobile. Die weiße Bevölkerung, die steht auf Aston Martin und Volkswagen und Pickups. Da, wo Demokraten gewählt werden, da stehen überwiegend Limousinen, während die republikanischen Wähler wohl in der Hauptsache Pickups vor der Tür stehen haben. Ja, es ist schon irgendwo erschreckend. Ich meine, wir haben solche ähnlichen Sachen ja auch. Wir haben ja auch bei uns Dienste, wo man sich die Adresse ansehen kann und bekommt dann so einen ungefähren Überblick über die Einwohnerstruktur, über Einkommensstatistiken und Ähnliches. Aber dass man das jetzt auf diese Art und Weise so weit verfeinert hat, war vielleicht nur eine Frage der Zeit, denn die Daten sind da, man muss sie eben gar nicht mehr erheben. Und wenn künftig solche, wie von Google geplant, Street View-Erneuerungen, diese neuen Daten mit automatisch fahrenden Fahrzeugen gemacht werden sollen, dann wissen Sie jetzt auch, warum Google an dieser Entwicklung so interessiert ist. Denn die leben ja schließlich von solchen Sachen. Gut, kommen wir mal zu dem geschäftsführenden Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Der hat einen Beschlussvorschlag für nächste Woche vorgelegt. Und zwar nennt sich das Ding Handlungsbedarf zur gesetzlichen Verpflichtung Dritter für Maßnahmen der verdeckten Informationserhebung nach Paragraph 10c und 10f StPO. Ja, und das, was in diesem Dokument steht, das ist jetzt schon wiederholt durch die Presse geprügelt worden. Es ist also ein Entwurf, ja. Nur man muss sich mal die Denkweise dieser Menschen da vor Augen halten. Man will also wohl, so wie man das herauslesen kann, private Computer ferngesteuert herunterfahren können. Das wird gefordert für Geheimdienste und auch für die Polizei. Das will man nutzen, wenn man erkannt hat, dass auf irgendeinem privaten Computer Schadsoftware ist, um diese Rechner dann vor Hackerzugriffen zu schützen. Ich habe mir das erstmal überlegt und habe gedacht, welche dreiste Frechheit ist das? Bin hinterher aber drauf gekommen, dass es die größte Blödheit ist, die ich mir vorstelle. Die wollen mir nachher anschließend, nachdem sie meinen Rechner heruntergefahren hat und ich nicht mehr im Internet bin, eine Nachricht schicken, dass ich ein Schadsoftware auf meinem Rechner habe. Da muss man erstmal drauf kommen. Das ist ja, ja, jetzt weiß ich auch, wofür diesem Minister mit all ihren Mitarbeitern und Staatssekretären ihr Gehalt bekommen, um solche Ideen zu haben. Aber es soll ja noch viel, viel weiter gehen. Denn die Unternehmen sollen ja verpflichtet werden, Auskunfts- und Mitteilungspflicht zur verdeckten Überwindung von Sicherheitssystemen zu geben. Grund ist, weil man sagt, die Ermittler und Geheimdienste haben es immer schwerer, Abhörwanzen einzubauen und zu verstecken. Wenn das um moderne Autos geht, führt man hier an, weil die Besitzer schon bei kleinsten Erschütterungen über Messenger-Dienste informiert werden. Das heißt also, die sind wohl da ein paar Mal reingefallen, dass sie irgendwelche Autos verwanzen wollten und haben das Auto aufgemacht mit irgendwelchen Schlüsseln oder Tricks, die möglicherweise sogar von dem Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Aber die Sicherheitsanlage in einem hochwertigen Auto, die hat dann dem Besitzer gesagt, guck mal, da hat jemand am Auto gewackelt oder die Tür aufgemacht oder so. Ja, und damit man für künftige Entwicklungen gewappnet ist, ist es auch so formuliert in diesem Vorschlag zur Gesetzesänderung, dass dieses Gesetz technikoffen eingebracht werden soll. Das heißt also, zukünftige Erweiterung, alles das, was künftig kommt, soll mit dem Gesetz jetzt schon abgedeckt und erlaubt werden. Die Industrie soll also letztendlich da Hintertüren auflassen. Und zwar wieder aus dem Entwurf, wo Geräte mit dem Internet verbunden sind. Und dann kommt irgendwas dazwischen und dann habe ich hier noch markiert, bei privaten Tablets und Computern, Smart TVs oder digitalisierten Küchengeräten. Also wenn jemand einen Kühlschrank hat und der Kühlschrank hat eine Kamera und hat vielleicht künftig auch eine Spracheingabe und demzufolge auch ein Mikrofon, dann muss hier für unseren Geschäftsführer im Amt eine Hintertür von der Industrie eingebaut werden, wenn diese Wahnsinnsträume wahr werden sollten, dass man dann von irgendwoher auf den Kühlschrank zugreifen kann und gucken kann, wie viel Strom verbraucht er, hat er vielleicht Schadsoftware irgendwo installiert und vor allen Dingen hören wir doch mal, was die da bei sich zu Hause sagen oder wir können ja auch gleich zugucken. Ja, dann braucht man eigentlich, wenn so etwas da ist, das wird ja dann auch von anderen genutzt werden können. Das wissen wir ja. Wir haben ja eben gehört, dass da einige Firmen tatsächlich alles das, was wir am Rechner auf der Tastatur hacken, übernehmen und speichern können. Weil dann können wir in Zukunft eigentlich nur noch darauf warten, dass die Hacker diese Wege aufmachen für alle und dass jeder bei jedem jederzeit überall hineinhören und hineingucken kann. Hineinriechen noch nicht, aber das kommt vielleicht noch. Es ist ein Entwurf, also bitte noch nicht weglaufen, die Staatsbürgerschaft nicht wegwerfen oder sonst was. Es ist ein Entwurf. Man will auch in Fernsehgeräte, da haben wir ja auch, das wissen wir ja alle, Mikrofone und Kameras eingebaut. Es gab ja auch ganz klar die Sachen, dass solche Sachen nach Südkorea übermittelt worden sind. Wenn das Gerät eingeschaltet war, wer hat wem wann was geguckt oder sowas. Es wird also jetzt wahrscheinlich mit ein bisschen Neid das, was einige Hacker gemacht haben, einige Firmen gemacht haben, verlangt, dass man auch von staatlicher Seite auf alles, jederzeit und egal wer es ist, Zugriff bekommt. Es ist erschreckend. Es hat nichts mehr mit Demokratie zu tun. Es ist ein riesiger Schritt in einen Überwachungsstaat, wenn ein solcher Entwurf tatsächlich mal auch nur annähernd gesetzt werden sollte. Mal ganz abgesehen davon, was ist denn dann mit den Ärzten, die irgendwo auch solche Geräte haben? Was ist denn dann mit den Rechtsanwälten oder anderen Geheimnisträgern, wo man bisher vertrauensvoll sprechen konnte, wenn die irgendwo ein Telefon haben, irgendwo ein Fernsehgerät haben, irgendwo einen Kühlschrank haben, irgendwo einen Mikrowellenherd haben, muss man dann immer sagen, nee, lass uns bitte mal im Wald spazieren gehen, solange die keine Bäume haben, wo automatisch eine Mobilfunkverbindung mitwächst, sind wir danach sicher, aber in jedem Raum, überall, wo auch nur irgendein technisches Gerät ist, auch in einem Auto oder sonst wo, sind wir nicht mehr sicher. Es ist erschreckend, welche Ideen manche Politiker haben. Aber Innenminister waren immer so. Ich habe auch Schäuble gehasst. Der hat zwar als Finanzminister gute Arbeit geleistet, aber vorher. Und die anderen auch, ob das Schily war oder sonst jemand. Vielleicht liegt es an dem Amt des Innenministers. Aber wir müssen aufpassen, was jetzt passiert. Denn ich hoffe, es kommt nicht zu einer großen Koalition, wieder so ein Durchmarschieren über die Interessen der Bürger hinweg, sondern ich hoffe, es kommt zu, ja, und wenn es eine geduldete Mehrheit ist, wo man wirklich dann auf viele Interessen eingehen muss und viele Parteien sind nicht wie viele Köche, sondern die verderben sicherlich den politischen Brei, aber die bereiten einen besseren Weg für die Bürger vor, weil hier viele Interessen dazu führen werden, dass man mehr nach dem Volk schaut, mehr nach dem Wähler schaut, wenn man wieder gewählt werden will. Was bei einer großen Koalition, das haben wir gesehen, wo es hingeführt hat. verlassen wir mal das Kabinett der Grausamkeiten und kommen zu ein paar Sachen, die deutlich schöner sind. Samsung hat angekündigt, dass man neue Akkutechnologien entwickelt hat, die schon in Labors getestet worden sind, also keine Ideen, sondern tatsächlich, wo die Hardware schon vorhanden ist. Das Samsung Advanced Institute of Technology, SAIT, die haben wohl die Ladezeit bei Lithium-Ionen-Akkus deutlich verringern können, bei höherer Kapazität. Sie konnten noch nicht genau sagen, wann diese Dinge tatsächlich in den Markt kommen werden, aber sie haben gesagt, dass man nur noch ein Fünftel der Zeit braucht, um den Akku aufzuladen. Das heißt, statt 60 Minuten würde man demnach nur noch 12 Minuten benötigen, bis er voll geladen ist. Man hat Anode und Kathode des Akkus mit Graphen beschichtet, diesem Wundermaterial, und hat mittlerweile auch das Verfahren in einem Fachartikel veröffentlicht. Dieser Akku soll schon zum Patent angemeldet sein, in USA übrigens und in Südkorea. Aber wir müssen noch ein bisschen warten, denn es ist nach wie vor unklar, wann diese Technologie eingebaut werden kann. Man braucht noch eine ganze Menge Tests über Sicherheit und Dauerhaftigkeit, Haltbarkeit und so weiter. Aber auch hier, wie in den letzten Cars, immer wieder steht die Entwicklung der Akkutechnologie im Vordergrund. So, wie ich das schon vom Jahr vorhergesagt habe, es geht ja gerade erst los mit der Forschung. Und Stromspeicher im der Art, wie wir das mit dem Akku machen, wird ein riesiges Thema werden. Und wir werden künftig Akkus haben, wo wir tatsächlich wahnsinnig hohe Kapazitäten haben, die auch in einer sehr kurzen Zeit geladen werden können. Es sind ganz neue Ideen, ganz neue Technologien, die da auf uns zukommen. Also wir müssen uns keine Gedanken machen, dass wir künftig genauso blöde gucken und sagen, was machen wir jetzt mit dem Strom, den der Wind uns beschert hat, sondern wir werden den preiswert und schnell speichern können. Ob er dann billiger wird, das ist noch eine ganz, ganz andere Sache, denn wenn etwas billiger wird, dann verdienen ja andere weniger daran. Ob das nun so, naja, schauen wir mal. Aber all diese Geschichten, die setzen natürlich voraus, dass wir Silizium haben. Auf Silizium basiert unsere komplette Internettechnologie. Unsere alle Computer haben Siliziumchips. Und Silizium, naja, da braucht man Sand dafür. Und Sand, den haben wir wie Sand am Meer. Oder nicht? An der marokkanischen Küste bei Tanga, da hat man keinen Sand mehr. Da sieht man nur noch kahle Felsen. Der Sand ist quasi weg. Man hat keine Sandstrände mehr, wie das mal war. Es sieht natürlich ein bisschen mysteriös aus. Manchmal meint man, man sei auf dem Mond. Aber man hat eben diesen Sand verkauft. Und dieser Sand, der wird weltweit zu einem unglaublichen Renner, weil wir Sand für alles Mögliche brauchen. Wenn Sie ein Bier trinken, eine Bierflasche, dafür braucht man Sand. Fensterglas braucht man Sand. Porzellan braucht man Sand. Also wenn Sie auf der Schüssel sitzen, ohne Sand könnten Sie da nicht sitzen. In unglaublich vielen Bereichen brauchen wir Sand. Und nicht zuletzt auch für Silizium, für unsere Silizium-Technologie, für, ich sage manchmal zu meinem Rechner auch, du Silizium-Idiot, ist ja auch wahr, aber das brauchen wir. Wenn wir uns weiter ansehen, wo wir es noch brauchen, Beton brauchen wir Sand, weiß jeder. Ziegelsteine, klar, selbst Asphalt brauchen wir Sand. Jeder, der ein Haus baut, weiß, da hat er Sand dafür gebraucht, in Steinen, in Baumaterialien oder Sand überhaupt. 1 Kilometer Autobahn, dafür brauchen wir 30.000 Tonnen Sand. Bei Atomkraftwerken, die wir hoffentlich bald nicht mehr brauchen, da brauchen wir pro Atomkraftwerk mehr als 15 Millionen Tonnen Sand, um so etwas zu bauen. Der Verbrauch an Sand und Kies, der ist also weltweit auf mehr als 40 Milliarden Tonnen gestiegen. Ja, und der Sand, die Natur hat viele Millionen Jahre gebraucht, um ihn uns da hinzulegen. Und jetzt nehmen wir den und verbrauchen ihn. So wie wir alles andere auch verbrauchen. Es ist also nicht nur das Erdöl und viele andere Ressourcen, sondern auch hier. Wir müssen also auch darüber nachdenken, ob wir weiter so machen können oder ob wir nicht umdenken müssen und auch Bauschutt recyceln, dass wir auch hier Kreisläufe bekommen, dass wir aus alten Häusern neue machen, dass wir aus alten Chips neue machen, dass wir aus alten Sachen Glas, das macht man ja schon länger, Neues machen. Sondern bisher war es so, es war viel billiger. Wir haben Sand genommen, haben den Sand entsprechend ver- und bearbeitet und haben dann daraus neue Sachen gemacht. Die alten haben wir einfach weggeworfen. Achtlos. Hatten ein Müllproblem damit. Also, Sand ist eine Ressource, die langsam knapp wird. Und auch der Preis für Sand muss man sich mal überlegen. Der ist in den letzten Jahren von etwa 2,55 Euro pro Tonne auf 161 Euro hochgegangen. Also, Sand ist im Moment ein Riesengeschäft. Es gibt Korruption, es gibt allerlei kriminelle Geschäfte um Sand. Es gibt kriminelle Gangs, die stehlen tatsächlich Sand in Entwicklungsländern, hier zum Beispiel Nigeria, auch Jamaika zum Beispiel. Und es gibt sogar richtige kriminelle Gruppen oder man könnte sagen mafiöse Gruppen, die sich um Sand kümmern, Sand stehlen, Sand kaufen, Sand klauen, irgendwo in Ländern, wo man den Wert des Sandes noch nicht kennt, und es dann im großen Stil verkaufen. Wer hätte das gedacht? Das alte Wort, das haben die doch wie Sand am Meer. Das ist überhaupt kein Argument mehr. Das ist im Gegenteil, das ist irgendwo ein Zeichen dafür, dass der Mensch immer noch nicht verstanden hat, dass alles, was wir hier auf der Erde zur Verfügung gestellt bekommen haben, letztendlich endlich ist. Etwas feiern können wir auch, könnten wir auch, sollten wir eigentlich so lange, wie wir es noch können. Und zwar das 25-jährige Jubiläum des SMS. Der SMS, der ist am 3. Dezember vor 25 Jahren gestartet worden. Das heißt also, und da wurde die erste Nachricht per SMS übermittelt. Dieser Short Message Service. Das ist eine Geschichte, die wahnsinnig langsam losging, irrsinnig schnell explodierte und jetzt langsam zu Ende geht. Denn dieser Dienst, wenn ich mich erinnere, dass die Telekom in den Anfangszeiten da pro SMS-Nachricht 20 Cent berechnet hat. Also alles, was ich mit dem SMS verschickt habe, Nachricht für Nachricht, hat mich 20 Cent gekostet. Die haben ja Milliarden Umsätze damit gemacht. Und wie sieht es heute aus? Naja gut, wir wissen es alle. Apple iMessage, Facebook Messenger, Line, Threema, Signal, was gibt's noch, WhatsApp und so weiter, die sind kostenlos. Und deswegen kann man SMS gar nicht mehr kostenpflichtig machen. Ob sich das der Entwickler Neil Papworth vor 25 Jahren gedacht hat, der hat am 3. Dezember 1992 auf seinem Orbitel TPU 901 eingetippt Merry Christmas und hat das an Vodafone, das heißt an einen Manager der britischen Vodafone geschickt. Das Mobiltelefon, mit dem man auch Nachrichten per SMS verschicken konnte, das gab es damals noch nicht. Aber dann ging es ganz, ganz schnell. Diese 160 Zeichen langen Nachrichten, die wurden zum Schlager in Deutschland. Wenn man in Duden guckt, steht sogar das Wort Simsen drin. Und bei der Einführung in Deutschland hat die Telekom pro SMS-Nachricht 39 Pfennig kassiert. Gut, später waren es dann 19 Cent. Und dann kamen die ersten vier Buchstabenläden, die boten sowas an, 5 bis 6 Cent. Und heute ist es eigentlich pauschal in irgendeinem Volumenpaket enthalten. Vor 5 Jahren etwa hatten wir den Höhepunkt mit 60 Milliarden SMS pro Jahr in Deutschland. Aber schon da war erkennbar, dass es so langsam bergab geht. Vor allen Dingen WhatsApp hat damals ziemlich massiv auf SMS-Dienste gedrückt und dann gingen natürlich auch die Preise runter. Die Zahl der Mitteilungen, die ist, glaube ich, vor 2 Jahren auf 12,7 Milliarden gesunken, also 25% weniger als noch in 2015. So, und natürlich kann man es ganz schwer vergleichen mit anderen Sachen, mit WhatsApp zum Beispiel, denn da gibt es so keine offiziellen Zahlen dafür, es wird kostet nichts und es wird nicht so intensiv gezählt. Nachfolger, RCS war eine Zeit lang im Rennen, aber einen Dienst da viel zu investieren, der dann kostenlos sein soll, dieses RCS, also Rich Communication Service, das ist nicht so sehr prickelnd, deswegen passierte nicht viel. Und Join hat sich als Flop herausgestellt, ein Dienst, der auf RCS basiert. Wahrscheinlich kennen Sie ihn gar nicht, der ist irgendwo im Dunkeln da passiert. Jetzt kommt Message Plus bzw. Call Plus, je nach Provider. Und damit kann man dann auch wieder Nachrichten verschicken. Ob das Teil hochkommt, ob es anstinken kann gegen WhatsApp und Co., und das ist noch die große Frage. Ein Dienst, 25 Jahre in unserer schnelllebigen Zeit, von null auf fast unendlich und wieder auf dem Abstieg, das ist nun mal der Lauf dieser Zeit, das ist nun mal diese Technologie, die wir haben. Schnelllebig und möglichst kostenlos. Noch etwas, ich war jahrelang Prepaid-Kunde bei Aldi, habe mit 7,99 Euro 300 Minuten oder SMS Nachrichten pro Monat und in der letzten Zeit 1 Gigabyte frei gehabt. Das habe ich niemals ausgenutzt, weil telefonieren tue ich in aller Regel zu Hause, unterwegs sehr, sehr selten. Gut, wenn ich auf Messen bin, so okay. Oder im Urlaub, aber da gibt es mittlerweile auch viele freie WLANs, dass ich das eigentlich so nicht mehr brauche. Ich habe manchmal noch 700 oder 800 Megabyte frei gehabt am Ende des Monats und manchmal habe ich auch gerade mal 10 Minuten telefoniert. Ja, dann kam ich jetzt eine großartige Mitteilung von diesem Aldi-Dienst, dass man mir jetzt zum gleichen Preis 1,25 Gigabyte anbieten würde. 1,25 Gigabyte, ohne dass ich mehr zahlen muss. Und natürlich diese 300 Minuten SMS. Ja, ich habe gedacht, irgendwie, gut, die schenken mir mal wieder was. Wir sind ja sowieso Weltmeister in den Kosten, in Mobilkosten in Deutschland. Aber, na gut, habe ich gedacht. Dann habe ich nochmal hingeguckt. Aber irgendwo klein unten drunter stand dann 28 Tage. Bisher war es ein Monat. Habe ich meine alten Rechenkenntnisse rausgekramt und habe gesagt, also bisher 12 mal 7,99 Euro sind 95,88 Euro. Jetzt 28 Tage, das sind dann 13 mal 7,99 Euro, das sind 103,87 Euro. Das ist eine Erhöhung von 8,335%. Also nichts mit hier, wir bieten dir und wir sind so großartig und wir sind ja so toll und jetzt gab's so viel mehr. Ja, habe ich gedacht, nee, Kinder, das verarschen lasse ich mich nicht. Habe gleich, ich hatte ein Abbuchungserlaubnis erteilt, weil ich nicht wollte, dass ich jeden Monat irgendwo bei Aldi einen Bon kaufen muss oder was überweisen muss. Bin da gleich im Internet reingegangen, wollte diesen kündigen. Habe ich erstmal gar nicht gefunden, wie ich mein Abbuchungserlaubnis da zurücknehmen kann. Dann habe ich aber etwas gefunden und dann hätte ich aber, wenn ich das gewollt hätte, erstmal den Geschäftsbedingungen zustimmen müssen. Die sind, was weiß ich, wie lang. Da habe ich gedacht, Kinders, bin ich denn irgendwo blöd? Ich will etwas kündigen und bevor ich etwas kündigen kann, wollt ihr, dass ich eure Geschäftsbedingungen durchlese, noch nicht mal weiß, ob die vielleicht zu denen, wo ich das abgeschlossen habe, in irgendeiner Art verändert worden sind und mir die auch gar nicht mehr raussuchen kann und auch gar nicht mehr will. Ich habe gesagt, nee, also so einen Scheiß mache ich nicht. Dann habe ich angerufen, habe denen gesagt, pass auf, Kinders, ich will das kündigen, ich lasse mich nicht verarschen. Ihr macht eine Preiserhöhung von 8,25% und gibt noch an, das sei alles ganz, ganz großartig. Und dann soll ich Geschäftsbedingungen nur dafür, dass ich nicht mehr will, dass ihr bei mir abbuchen dürft. Nee, so nicht. Das war kein Problem, wurde sofort gelöscht, war alles in Ordnung. Dann habe ich mir überlegt, was ich mache. Viele andere Anbieter haben genau das Gleiche gemacht, haben im Sommer oder seit Sommer ihre Bedingungen geändert, nicht mehr einen Monat, sondern nur noch 28 Tage. Okay, ich mache jetzt was Billiges, meinem Verbrauch, meinem Bedarf angepasst. Ich habe jetzt noch 3,99 € für Datenverkehr. Wenn ich in den Monaten etwas brauche und die wenigen Telefonate, die ich habe, da brauche ich mir überhaupt keinen Vertrag mehr aufzubürden. Das ist viel billiger und vor allen Dingen, man muss den Leuten zeigen, ihr könnt mich nicht über den Löffel barbieren. Ja, war aber noch einer, der es versucht hat. Ich habe vor etwas über einem Jahr einen neuen Stromanbieter ausgewählt, und zwar die Stadtwerke Bochum. Ich habe bei denen für 17,79 € pro Kilowattstunde und 9,91 € pro Monat Grundgebühr meinen Vertrag geschlossen. Auch da bekam ich jetzt eine Nachricht per E-Mail, wie wunderbar und so und wie hervorragend sie sind und die neue Tarifstruktur und so weiter. Und sie freuen sich, mir das mitteilen zu können. Dann habe ich mal geguckt, was schreiben die mir denn da? Die wollen jetzt von 17,79 € auf 23,88 € gehen. Ich habe gedacht, die ticken doch nicht sauber. Und die Grundgebühr von 9,91 € auf 12,79 € erhöhen. Bei meinem Verbrauch, 5200 Kilowattstunden für mein ganzes Gerödel, was ich hier habe, habe ich für dieses Jahr eigentlich 1044 € an Kosten zu erwarten. Und im kommenden Jahr wären das 1389. 340 € mehr. Und dann mit einer schönen Selbstbeweihräucherung mir unterjubeln. Also habe ich gesucht nach irgendeinem anderen. Und siehe da, es ist gar nicht so einfach. Aber man findet sie. Die Vergleichsportale übrigens, da muss man immer erstmal die ganzen Boni und Jahresboni und Sofortboni und so ein Kram rausrechnen, weil das meist, für mich ist es jedenfalls Betrug, wenn ich nämlich dann die Kündigungsfrist einhalte, dann habe ich kein volles Jahr und dann bekomme ich den Bonus nicht ausgezahlt und so weiter. Also nackt und rein und netto rechnen. So, und habe aber bei den Recherchen auch noch festgestellt, dass wenn man direkt zu dem Anbieter geht und sagt, hier, pass auf, wie sieht das aus, was machst du mir für einen Preis, dass man dann noch ein bisschen günstiger sein kann. Und ich bin jetzt bei den Bayernwerken, wie nennt es sich, BEV Energie, habe ich einen Vertrag abgeschlossen und da bin ich auf 21,17 €. Gut, immer noch viel teurer als mit Bochum, der alte Vertrag, aber die Bochumer wollten ja 23,88 haben und das Bayernwerk ist für mich im Moment, oder Bayerische Energieversorgung heißt das wohl, ist für mich im Moment das günstigste mit 21,17 € bei einer monatlichen Grundgebühr von 9,72 €. Finden Sie aber nicht in Vergleichsportalen, da ist es nochmal mindestens um 0,1 € teurer, denn die leben ja auch nicht schlecht. Ja, das wollte ich nur mal sagen. Also aufpassen. Bei Preiserhöhungen, man kann kündigen. Man muss nicht mitmachen. Man muss sich natürlich bewegen. Man muss sich Mühe geben, man muss suchen, man muss Zeit aufwenden. Aber irgendwo macht es natürlich auch Spaß, denen zu zeigen, ich bin kein dummes Vieh, was du einfach von der einen Weide auf die andere treiben kannst, sondern ich entscheide immer noch selbst. Und so mache ich das auch. Ja, das war jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, aber vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Und nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich wieder wechseln müssen. Das muss man mal sehen. Nicht wegen 0,1 Cent oder so pro Kilowattstunde, aber wenn da wieder solche Sauereien passieren. Okay. So, dann sind wir am Ende angekommen. Heute Abend gibt es wieder die Filetstückchen. Da gibt es ab und zu mal Leute neu, die das nicht kennen, die sagen, ach, das ist ja eine Wiederholung, das war ja schon. Ja, wir stellen das ja eine Woche, nachdem die Sendung bei YouTube steht, nochmal getrennt online zur Verfügung, damit manch einer sich das nicht alles ansehen muss, was ihn nicht interessiert. Und ich kann zumindest erkennen, wo das größte Zuschauerinteresse ist. Ich habe also jetzt die Möglichkeit zu gucken, jetzt sind wir heute bei der Sendung bei, ich glaube, 17.000 Abrufen oder sowas bei einer knappen Woche. Und die älteren Sendungen sind 30.000 oder 40.000. Wir haben Beiträge drinstehen, die sind schon 260.000 Mal abgerufen worden. Das ist recht wichtig, weil ich muss ja gucken, was interessiert die Leute draußen. Dann muss ich gucken von dem, was das die Leute interessiert, was interessiert mich. Und dann muss ich gucken, aus dieser Schnittmenge, was kann ich realisieren. Und daraus machen wir dann neue Beiträge. Und diese Woche wird eine neue Fernsehsendung produziert. Die Themen habe ich im Prinzip schon. Bin noch nicht so ganz sicher, ob ich alles so hinkriege, aber im Moment ist geplant, einen CW-Decoder vorzustellen, um mal zu gucken, wie der funktioniert, wie das aussieht, weil die Preise sind extrem niedrig geworden, wenn man das aus dem Fernen Osten sich schicken lässt. Und möchte auch mal über Störstrahlung sprechen. Unsere neue, moderne Technologie, die doch so wunderbar umweltverträglich ist, nämlich LED-Lampen, die machen ganz schön Krach im Äther. Warum die überhaupt Krach machen? Und wie man das möglicherweise erkennen kann, das können Sie dann sehen, wenn Sie wollen, nächste Woche Montag. Und vor allen Dingen, wenn ich es schaffe, das alles auf die Reihe zu kriegen. So, der letzte Spruch. Schauen Sie bitte mal in den Shop hinein. Im Shop gibt es noch Weihnachtsgeschenke für den Liebsten oder für die Liebste. Und neue Weihnachtshemdchen für Bitty sind auch eingetroffen, die waren ratzfatz weg. Aber Thomas Ritter hat gestern geschrieben, es sind wieder neue da. Und eine ganze Menge andere Sachen. Und ich glaube, der neue Knirps ist ein Markenname, darf man nicht nennen. Also dieser kleine Schirm mit Beleuchtung ist mit dem neuen Logo mittlerweile auch lieferbar. Und bedanke mich bei allen Spendern, bei denen, die dazu geschrieben haben, dass sie genannt werden dürfen, wollen, möchten. Die kommen auch in der Fernsehsendung am Ende rein, werden aufgelistet. Und bei denen, die nicht genannt werden möchten, bedanke ich mich auch ganz herzlich. Leider haben wir zum Jahresende sehr, sehr wenig Spenden im Moment bekommen. Es ist eine dreistellige dabei, für die ich mich ganz herzlich bedanke. Und es sind einige, die regelmäßig monatlich spenden. Da mache ich auch einen ganz großen Diener, bedanke mich auch ganz herzlich. Und für die anderen, die ab und zu mal spenden, auch da. Ich bin froh, dass es die gibt, denn zum Jahresende, das heißt Anfang des Jahres, kommen wieder so ein paar Kosten. Und da wird es wahrscheinlich knapp werden. Ja, also, ich tue den Daumen nach oben und sage immer ein Bitti übrig behalten. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere vom Weihnachtsgeld noch einen Euro übrig hat als Spende. Und würde mich genauso freuen, wenn Sie mich am Montag kommende Woche wiedersehen wollen. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.